Wir kommen aus einer Zeit, in der wir Gott, Jesus angebetet haben. Und jetzt in ein Thema drin, wo es eben in dieser Reihe um Beziehungen geht, Investition, Beziehungen. Und ich finde es so schön, dass wir einen Gott haben, der nicht nur da ist, einfach jetzt, dass man Glauben ausübt in Bezug auf ihn ausrichten, sondern dass er in der Bibel immer will viel Hilfestellung geben, wie wir da in den zwischenmenschlichen Beziehungen können gesund und fröhlich leben. Von dort her heisst der Titel «Liebe lebt rücksichtsvoll». Wir werden nicht einen einfachen Text vor uns dann haben, einfach im Sinn, dass wir dann so gut eins zu eins können auf unser Leben übertragen und von dort her schon ganz am Anfang ein bisschen Brücke zu unserem Leben. Rücksicht nehmen. Etwas vom anderen berücksichtigen. Zurückschauen. Wir haben für 3 Wochen nach der grossen Bauchoperation von Barbara ein Vorrecht gehabt, dass immer verschiedene Leute für uns dann das Abendessen gekocht haben und dann das im Briefkasten gestellt haben, das Abend um 5 Uhr. Wir mussten es nur noch wärmen. Und alle haben Rücksicht genommen, dass ich zwar Zwiebeln sehr gerne habe, aber dass ich sie nicht vertrage. Rücksicht. Es wäre vielleicht besser gewesen zum Kochen mit Zwiebeln. Rücksicht. Da bin ich einmal an einem Abend, einen strengen Tag auf dem Sitzplatz raus. Wir wollten grillieren. Es war zu Abend um 6:30 Uhr. Ich hatte das Bedürfnis nach Ruhe, nach schön grillieren. Der Nachbar hatte Rücksicht, ein Bedürfnis. Sein Rasentrimmer, die Säge da zu brauchen, oder? Das darf man polizeilich bis zu Abend um 8 Uhr, aber das ist so nah. Ja, es sind da verschiedene Bedürfnisse. Wer berücksichtigt die Bedürfnisse vom anderen? Ich konnte natürlich schon einfühlen, es war nicht mehr so heiß, die Sonne hat nicht auf ihr Grundstück geschonen. Okay, aber es war eben gleich Lärm gewesen. Also so haben wir verschiedene Bedürfnisse. Und die Frage ist ganz, die ich mir dann gestellt habe, in der Vorbereitung drin, wo vermisse ich Rücksicht? Das werde ich euch die Liste nicht einfach aufzählen, aber das hilft uns eigentlich, wenn ihr auch mal eine Liste macht, vielleicht wo, also was ihr gerne habt, wie euch andere Menschen begegnen, so sagt Jesus, begegnet anderen Menschen auch so. Wir spüren dann, wo wäre eigentlich Rücksicht gefordert. Nur so das eine. Da hat ein Mensch ein Bedürfnis, sich mitzuteilen. Und das ist sehr gut. Und alles zu erzählen, was er so erlebt hat. Und auch seine Meinung kundzutun. Und berücksichtigt nicht, dass auch ich etwas erlebt habe. Und dass ich vielleicht eine andere Meinung habe wie er. Er berücksichtigt das gar nicht. Und dann fühle ich mich nicht ernst genommen. Und ich finde das rücksichtslos und lieblos. Natürlich hat Rücksicht nehmen eine Grenze. Jesus hat auch nicht auf alle einfach Rücksicht genommen. Er hat Rücksicht genommen, wo seine Zuhörer langsam ein paar Tausend sind, Hunger bekommen haben und hat das Wunder gemacht von der Speisung. Hang herum haben die Pharisäer gefunden, sie würden jetzt noch eins von einem Wunder mehr mal sehen, dann würden sie vielleicht vertrauen und auf das hat er keine Rücksicht genommen. Ist zwischendrin sehr rücksichtslos, scheinbar mit den Pharisäern umgegangen. Ja, Rücksicht. Rücksicht können wir auch in der Familie nicht auf alles nehmen. Oder? Man könnte nicht sagen, natürlich, Kinder haben jetzt Bedürfnisse, jetzt nehmen wir nur noch Rücksicht auf Kinder. Ja, auch die müssen lernen, dass Erwachsene Rücksicht haben. Und in der Gemeinde kann es ja auch so sein. Also denkt auch an die Gemeinde, aber denkt bei dem Thema auch an die Ehe und an die Familie und an den Arbeitsplatz. Wo ist vielleicht der Bereich zum Rücksicht nehmen? Oder irgendwie muss man sich finden. Für den einen ist Schlagzeug zu laut und für den anderen ist es zu leislig, oder? Wer nimmt jetzt auf wen Rücksicht? Und am schlimmsten ist, wenn ihr jetzt wieder rausgeht nach dieser Predigt, jetzt haben wir es gehört, Liebe lebt rücksichtsvoll, die anderen müssen mehr Rücksicht nehmen auf mich. Und das einfordern. Und dann ist es Anfang vom Ende, oder? Also, genau. Also ich hoffe jetzt, ihr versteht so jetzt die Predigt nicht in dem Sinn. Jetzt gehen wir auf den Bibeltext los. Es ist, könnt das aufschlagen, suchen in eurem Smartphone drin, 1. Korinther 8, 1 bis 13. Sicher gut, wenn ihr den Bibeltext vor euch habt. Wir werden ihn jetzt Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt entfalten. Und der erste Gliederungspunkt ist, was ist überhaupt für eine Streitfrage? Und eben die Streitfrage ist uns ein bisschen fern und wir wollen uns ein bisschen hineindenken. Vers 1. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Das ist der 1. Korintherbrief. Es muss also schon vorher einen Brief gegeben haben, den wir nicht kennen, wo die Korinther verschiedene Fragen gestellt haben. Und es ist gut, Fragen zu stellen. Und es ist gut, auch Fragen an einen Theologen zu stellen, der vielleicht die Bibel ein bisschen besser kennt. Dürfen wir das? Fleisch essen, wo zuerst beim Schlachten als Götzenopfer vor einem Götzenbild dargebracht worden ist. Wir würden natürlich einfach sagen, wenn wir die Kultur nicht kennen, nein, nein, kaufen wir anderes Fleisch, oder? Das ist ja in der Etikette deklariert, oder? Hat sicher irgendwie so einen Strichcode, ob jetzt das. Aber dazu mal ist das natürlich, weil das jetzt Korinth oder dann auch Rom kommt die Fragestellung wieder auf. Das sind heidnische Kulturen gewesen, das hat natürlich noch Götze gegeben und einfach alles Fleisch, wo man gegessen hat, wo man geschlachtet hat und gekauft hat auf dem Markt, ist, das ist auch zum Schlachten gehört, immer ein Götz geopfert worden. Vielleicht vergleichbar, aber das betrifft jetzt nicht uns, jüdische Leute oder muslimische Leute, wo es ja geschächtetes Fleisch braucht, eine gewisse andere Art von Schlachten. Die müssen das Fleisch jetzt importieren, aber immerhin, die kommen zu sättigem Fleisch. Also jetzt schon, eigentlich, darf ein Christ, der an Gott glaubt, Fleisch essen, wo vor einem Götzenbild geopfert worden ist, ist das nicht irgendwie infiziert? Aber die Frage wird noch heikler. Im Vers 10 dann habt ihr, und wenn so einer, der das eben nicht so, die Freiheit nicht so hat in seinem Gewissen drin, dich sieht, im Götzentempel an so einer Götzenmahlzeit teilzunehmen, dann denken wir, hey, also das ist sowieso klar, Paulus sagt nein. Wir müssen einfach Kultur wissen, dass eigentlich das die öffentlichen Räume gewesen sind. Also so wie, kann man sagen, jetzt, unsere Räume sind öffentlich, da haben wir auch Tischlein deck dich unten rein und so, oder? Das war einfach der öffentliche Raum gewesen, der Götzentempel. Und wenn man ein Familienfest gehabt, weil man nicht so grosse Stuben dazu machen hat, hat man das gemietet und dort auch gegessen. Also wenn jetzt der Paulus sagt, das kommt nicht in Frage, hätte man an keiner Gemeinschaft den Christen mehr teilnehmen können. Und so sagt er, das kann man schon, aber. Also jetzt die Fragestellung ist jetzt, darf man fleischfressend sein oder muss man Vegetarier sein? Als Christ jetzt in dieser Kultur und darf man in Gemeinschaft gehen, weil doch die alle in einem Götzentempel sind, wo jetzt nicht einfach so ein normaler, ein neutraler Gemeinschaftsraum ist. das also die Streitfrage. Nicht mehr unsere Streitfrage, aber wir haben doch andere. Als Kirche, als Ehepaar im Arbeitsplatz. Also, das wird dann auch die Schlussfrage sein, die ihr euch stellen müsst. Was will Gott euch damit sagen? Also, die wird dann auf Folie beamt, ganz am Schluss. Aber es geht darum, wo sind wir zur Rücksichtnahme aufgefordert? Liebe lebt rücksichtsvoll. Also jetzt denken wir, der Paulus fährt jetzt weiter und sagt einmal theologisch genau, wie das ist. Und als ich die Vers studiert, habe ich gemerkt, nein, das kommt dann schon noch. Aber jetzt kommt einmal Vers 2 und 3, wo wie ein Einschub sind. Er redet über ganz anders eigentlich so. Er redet über die innere Haltung. Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid. Wir haben das studiert. Und dann kommt so der Vers. Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Der Paulus sagt also, schaut mal, die Streitfrage, die ist dann schon einmal wichtig. Aber wie sie in eurem Herz aussieht, in jedem Konflikt, wo ihr seid, ist das in der Ehe, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Die Sachfrage ist sekundär, kommt auch noch dran. Aber stellt euch mal die Frage, wie sieht es in eurem Herz aus? Wir wissen ja Bescheid. Natürlich eben, und da geht es um schlussendlich Erkenntnis. Und das ist ein positives, durchwegs positives Wort. Erkennen, Erkenntnis. Der Heilige Geist vermittelt uns Erkenntnis. Ist ein positives Wort. Also wir sollen fragen, was sagt die Bibel dazu? Nicht einfach, was denke ich dazu? Was sind so die biblischen Hintergründe? Aber das hat auch Gefahr, dass man nachher denkt, weil ich es weiss, weil ich es durchgedacht habe, weil ich darüber gebetet habe, ist meins jetzt richtig. Und darum ist das, was der andere sagt, ist sowieso falsch. Und das ist nicht die Lösung, die biblische Lösung von Konflikt. Weil unser Erkennen ist Stückwerk und es bläht auf. Wir fühlen uns dann grösser, wir schauen auf den anderen ab. Aber wie gesagt, es ist wichtig, in der Bibel zu forschen, Erkenntnis zu sammeln. Aber dann heisst es eben, die Liebe baut auf. Sie will den anderen fördern. Der Paulus schließt den Abschnitt in 1. Korinther 8, Vers 13 und sagt, ich wäre bereit, vegetarisch zu leben. Ich habe zwar Freiheit, auch Götzenopferfleisch zu essen, das werden wir nachher ganz klar sehen. Er hat die Freiheit, aber er würde Rücksicht nehmen und das Leben lang vegetarisch bleiben, wenn das einem anderen in seiner geistlichen Entwicklung hilft. Die Liebe baut auf. Die Liebe baut auf. Aber dann müssen wir zuerst einmal wissen, hey, wer sind die anderen? Die den Brief geschrieben haben, dürfen wir das? Denen können sagen, ja, ihr dürft das, ihr dürft Gipfelfleisch essen. Aber es hat noch andere gegeben. Und ich stelle mir vor, das sind ein bisschen stille gewesen. Die mit dem schwachen Gewissen. Die gefunden haben, nein, da versündigen wir uns doch. Das ist doch gar nicht so klar. Und wir wollen doch gute Christen sein. Aber sie haben halt dann einfach gleich mitgemacht mit denen, die so einfach aufgebläht, oder? Wir sind frei. Also seine Liebe hat dazu geführt, dass er auf die Stille gehört hat. Wie geht es denen? Dieser anderen Gruppe, die ihm nicht geschrieben hat, er musste hinhören. Die anderen haben sich auch müssen, die Stille müssen Vorsatz nehmen, hey, wir wollen uns auch sagen, dass unser Gewissen verletzt wird. Also wichtig ist, die Liebe baut auf, wenn man miteinander redet und überhaupt spürt. Und sonst kann man keine Rücksicht nehmen. Weder einer kann Rücksicht nehmen, der gar nicht hört, wo die anderen stehen, noch die, die ein bisschen die Stillen sind und die einfach nur hinten rumreden. Wir wollen uns angewöhnen, da in dieser Kirche drin, auch wenn wir verletzt sind, zum anderen zu gehen und unsere Probleme nicht hinten rum und mit Gleichdenkenden zu behandeln. Die Liebe baut auf. Und dann natürlich super Vers. Die müssen wir jetzt auf der Zunge vergehen lassen. Gottes Liebe soll grösser werden. Wenn Gottes Liebe das Größte wird in unserer Erkenntnis. Einfach, das ist ja, wir haben ja Appell, oder? Also, Liebe lebt rücksichtsvoll, also gehen wir jetzt dahinter. Aber jetzt kommt plötzlich immer ein Nebensatz. Es gibt die richtige und die falsche Erkenntnis. Und die richtige Erkenntnis ist, denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Jetzt nehmen wir das einfach so. Das ist es. Es heisst im Grundtext eigentlich nur ein Wort, dass Gott uns erkannt hat. Und das klingt dann wieder an. Adam und Eva, und Adam erkannte Eva. Er hat Sex mit Eva, oder? Aber das griechische Wort, das hebräische Wort dann dort, erkannte heisst einfach das ganz Nähe, das ganz Intime. Natürlich jetzt mit Gott ohne Sexualität, aber einfach das. Ja, stellen wir uns das vor, das Hautnähen. Das will jetzt Gott. Der Gott, der Adam und aus dem Eva jetzt nicht mehr spaziert hat nachher im Garten Eden, sondern die rausgerührt hat wegen dem Sündenfall, aber gleich wieder in Jesus, er wird ganz, ganz nahe sein, wie wir das jetzt gesungen haben in dem berührenden Lied da über den Psalm 23. Ein bisschen aus unserer Situation mit den Tränen müssen kämpfen. So. Aber super Lied, einfach der gute Hirt ist da. Das ist seine Liebe. Und er nimmt Rücksicht auf dich. Das, was ihr jetzt nachher hört, was Rücksicht bedeutet, aufbauend sein, Geduld haben, wenn einer noch nicht so weit ist, das macht er mit dir. Also, die Herzenshaltung, Erkenntnis bläht auf, wir wissen es doch besser, Strich drunter. Die Liebe baut auf und die Liebe wird auferbaut durch Gottes Liebe, ist eigentlich die Antwort. Aber natürlich, jetzt nach dieser Grundhaltung muss jetzt auch noch der Konflikt gelöst werden. Also das müsste jetzt analysiert werden, wenn wir in Konflikt mal, was läuft jetzt, das ist mal die Streitfrage, aber was gibt es denn überhaupt jetzt da eben für theologische Aspekte drinnen, oder? Und was wäre dann eigentlich die richtige Lösung, wo man jetzt aus dieser Analyse kann ableiten? Und der Paulus sagt da ganz klar, wie es ist. Oder er sagt in Vers 4 und 5, schaut, ist ja schon, also das Fleisch wird schon den Götzen geopfert, aber überlegt mal, wer die Götzen sind. Das ist ein Holzklumpen, oder? Und das ist ein Steinklumpen, und vielleicht ist das noch nicht mit Gold überzogen, oder? Aber das ist eigentlich nichts. Also, was da passiert, das könnte jetzt auch ein Opfer sein, neben der Säule zu oder irgendwo. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ihr habt völlige Freiheit. Ich, Paulus, habe völlige Freiheit. Mit dem also das zu essen. Völlig klar. Bis wir zwei Kapitel weiterlesen. Kapitel 10, dann wird es schon wieder nicht mehr so klar. Dann sagt er, es geht jetzt da nicht ums Götzenopferfleisch direkt essen, so, also vom Thema her, sondern ums Abendmahl. Und er sagt ihnen, schaut, wenn ihr das Abendmahl esset, das ist jetzt einfach Brot und Traubensaft. Katholiken haben zwar da so eine Wandlungszeremonie, da wird es noch etwas anders, oder? Aber als evangelisch reformierte prägt, oder, wo das jetzt nicht so sehen, die Abendmahlsfrage, ist das einfach Brot und Wein. Die gleiche Substanz. Aber etwas Besonderes wird es, die Gemeinschaft am Tisch des Herrn, oder? Wird es, weil wir uns daran erinnern, das ist doch, wir haben Gemeinschaft, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und unsere Schuld zahlt hat. Das will das Brot sagen. Und darum ist das Brot mehr. Nicht, weil das anders Brot ist. Weil das Fleisch nicht anders ist. Aber Paulus sagt, hey, wenn ihr immer noch den Eindruck habt, weil ihr das früher immer noch so gehabt habt, oder? Tagtäglich das Fleisch gegessen und an die Götze glaubt, dann wird das heikel. Weil hinter diesen Götzen, wenn man daran glaubt, dann stehen Dämonen. Das Holz ist zwar wirklich nur Holz, aber das wird gefährlich, weil sich Dämonen hinter Aberglauben dann versteckt und ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen, darum passet auf. Also jetzt, Götzenopferfleisch ist völlig harmlos und völlig gefährlich, weil es kann Dämonen sein. Also was machst du jetzt damit? Und dann geht er jetzt weiter und sagt Theologie. Jetzt wir haben nur ein Gott. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Also jetzt kommt das, was wir eigentlich wissen. Aber jetzt wieder, der Paulus will nicht, dass wir es nur wissen. Wir haben einen anderen Gott und keine Götze, sondern lasst euch jetzt da drin hinein. Der Gott ist ein Vater. Der eine Gott, den wir haben, ist für uns wie ein Vater, von dem alles kommt. Wir sind geschaffen. Du bist geschaffen von ihm und ich bin geschaffen von ihm. Ich bin auch geschaffen mit ihm, mit dem Gendefekt, der die Blindheit verursacht hat. Also nur schon mal das. Wir sind das Geschöpf von Gott. Und für den wir geschaffen sind. Gott hat mir und dir nicht einfach das Leben gegeben, dass wir jetzt leben können, oder? Und also, ja, was sollen wir jetzt machen? Schön, und wir haben jetzt Leben und das geniessen wir jetzt und wir machen, was wir wollen und haben Lebensplanung und was weiß ich was, alles. Das Leben gehört nicht mir und nicht dir, sondern eigentlich, wir sind geschaffen für ihn. Also ins Fragen, wie hast du das Leben geplant? Vater, Herr, also, ja, was willst du? Was ist dein Lebensauftrag? Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Jetzt ist da nochmal einer, der schafft. Sicher, bei der Schöpfung hat er auch geschafft, der dreieinige Gott. Aber dann hat er nochmal geschafft. Das natürliche Leben allein nützt nichts. Also wir haben einen Gott, der uns neues Leben will geben. Eine Wiedergeburt will geben. Eine innere Erneuerung will geben. Durch den Glauben an Jesus kommt neues Leben in ihn. Das ist der Gott, den wir haben. Also neben dieser Streitfrage jetzt, sollen wir jetzt, hat man die Freiheit oder sind da eigentlich Dämonen dahinter? Ist nachher ein Gott, aber der eine Gott, der soll nicht einfach Theorie sein in der Theologie, sondern wirklich zum Vater werden, zum Eigentümer werden und Jesus, der uns neues Leben schafft. Ja, aber wie geht man jetzt weiter damit um? Jetzt ist gleich ein Konflikt, oder? Also jetzt eigentlich hat man die Freiheit und auf der anderen Seite ist die dämonische Gefahr. Und jetzt sagt er, schaut mal die, die Mühe haben mit dem zu essen, das Götzenopferfleisch zu essen. Vers 7. Doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Sie haben also immer noch schlechtes Gewissen, wenn sie Götzenopferfleisch essen. Das sind nicht Judenchristen, die haben noch nie, die sind nicht so konditioniert gewesen, oder? Aber die jetzt lebenlang Fleisch gegessen haben, ich habe Gemeinschaft mit dem Götz, das ist noch meine Religion, ich esse noch fromm sozusagen, oder? Die Verbindung kann man nicht einfach schnell kappen. Das war für den Paulus ein bisschen einfacher. Der war Jude, oder? Der musste sagen, okay, ich habe da Freiheit, auch als Jude. Auch als Jude hätte man das eigentlich nicht dürfen, oder? Aber er hat jetzt Freiheit. Aber da ist die Brücke. Und er sagt, ja, das gibt es. Es gibt unter euch Sättige, die zwar etwas wissen, aber Konsequenz ihrem Herzen noch nicht haben können ziehen. Die sind noch nicht so weit, die haben die Freiheit noch nicht, die sind noch nicht so erneuert. Und nehmen Rücksicht. Das sagt er nicht einfach so, hey, das muss jetzt einfach halt passieren. Jetzt ziehen wir mal Konsequenzen, das ist ja euer Problem jetzt, oder? Wir haben Freiheit, oder? Und ihr habt noch schlechtes Gewissen. Jetzt ziehen wir mal Konsequenzen aus dem, ihr müsst jetzt ein bisschen schneller wachsen, oder? Ihr seid noch zurück. Nein, wir nehmen Rücksicht auf die, die noch nicht so weit sind. Das braucht Geduld. Und so ist die Liebe baut auf, ist ja auch Gott. Gegenüber einem heiligen Gott, wir sind doch noch lange nicht so weit wie er. Und er nimmt Rücksicht auf unseren geistlichen Stand und auf unseren geistlichen Zustand. Und er schließt dann damit im Vers 9, schützet das schwache Gewissen von den anderen Menschen. Das finde ich jetzt eine interessante Aussage. Es hilft uns ein bisschen, was Gewissen ist. Das Gewissen kann man nicht einfach überfahren. Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben oder wörtlich schwaches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Eine riesige Gefahr also. Das Gewissen. Das ist in uns innen das, was sagt, das, was du gemacht hast, ist gut. Oder das, was du gemacht hast, ist daneben. Es ist eine höhere Instanz, es ist eine Instanz, die unser Verhalten, unser Reden auswertet. Es ist eine Instanz, die uns leitet auf dem guten Weg. Es gibt auch Bibelstellen, dass das Gewissen kann abstumpfen, brandmarkt werden und vor dem hat der Paulus Angst. Ein Gewissen, das muss nicht immer richtig anzeigen. Es gibt auch überempfindlich und Schuldgefühle, die gar nicht da sind. Aber man darf nicht, indem dass man falsche Schuldgefühle bekämpft und das Gewissen ruinieren, das sagt er. Sonst hat man überhaupt keine Sache mehr, auch als Christ mehr, keine Instanz mehr, wo der Heilige Geist kann reden und sagen, das ist falsch. Nehmt Rücksicht auf euer Gewissen. Sonst geht es kaputt. Es ist schwach bei denen, weil sie wissen zwar, ich darf kein Götzenopferfleisch essen, also jetzt aus innerer Sicht. Die Sicht ist zwar jetzt noch ein bisschen unreif, sagen wir jetzt so, aber das Gewissen sagt so, und es ist schwach, sich durchzusetzen. Sonst könnten sie sagen, okay, der Paulus hat Freiheit und die anderen, ich habe die Freiheit nicht, ich esse kein Götzenopferfleisch und ich gehe nicht in den Götzentempel. Aber es ist so schwach, dass sich es nicht durchsetzen kann. Und dann machen die Leute gleich das, was für sie eigentlich Sünde ist. Und das ist ein Fall. Also Liebe. Liebe schaut, was hilft dem anderen. Und kennt den anderen. Und darum weiss man, hey, das ist eine Sache vom Gewissen. Das ist noch nicht so weit. Das kann noch nicht trennen zwischen den Dämonen und dem Holz. Und darum braucht das noch Zeit. Und darum müssen wir Rücksicht nehmen, dass das erbaut wird. Überlegen wir uns, jetzt in der nächsten Folie nehmen wir uns Stille. Rücksicht. Berücksichtigen. Was möchte Gott? Bei welchem Mensch, Mitmensch, Familienangehörige, Gemeinsglied, Arbeitskolleg, Nachbar, wo ich etwas berücksichtige, mich zurücknehme, dass das, was ich tue, den anderen baut. Nicht, ob ich theologisch recht habe, das kann etwas kaputt machen. Aber wo steht der andere? Wo geht es weiter? Gar nicht so einfache Frage. Aber ich denke, jeder von uns hat Beziehungen, wo Rücksicht muss gelebt werden.
Ich darf noch einen Segen über euch aussprechen und ich möchte den Segen für dich vorlesen, wo ich möchte beten für dich. Aus dem Epheser Kapitel 1, Vers 16. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf euch alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Und die gleiche Kraft ist am Wirken in dir, wo das vollbracht hat, wo Jesus von den Toten auferweckt hat. Und in dieser Kraft möchte ich ein Segen aussprechen über dir und der kommenden Woche, dass genau das passieren darf, dass du näher darfst mit ihm unterwegs sein, dass er dich mehr erfüllt, dass du darfst verstehen, was für geniale Pläne und Gedanken Gott der Vater über dir hat, dass du kannst deine Berufung erkennen und mit ihm laufen. Jesus Christus, ich segne alle die Menschen da. Bitte dich jetzt, dass du das tust. Heiliger Geist, füll du die Menschen neu aus, dass sie dich, den Vater, erkennen, der gute Pläne für ihr Leben hat, der möchte kraftvoll am Wirken sein in diesem Leben. So segne ich euch im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen.